Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Das Warten geht weiter. Der Bundesrat hat die offenen Fragen zur Zweitwohnungsinitiative vertagt. Dann gehen wir in den Berg, in ein Stollensystem tief für Grimsel. Dort wird rund um die Lagerung von radioaktiven Abfällen geforscht. Und ein kleiner Schmetterling aus Asien wütet hier oben.
Das Problem von dem Falter ist, dass er einfach mindestens 3 Generationen im Jahr hat. Oder? Das heisst, er tut sich mehrmals vermehren.
Der Buchsbaumzünsler, er frisst ganze Buchsbäume komplett ab. Was machen, wenn man so einen abrasierten Buchs im Garten hat? Das gehört ihr auch noch in dieser Sendung. Am Mikrofon Elisa Henni. Das Aktuelle aus der Region zuerst jetzt mit der Christine Wittmer.
Der Bundesrat spannt Tourismuskantone weiter auf die Folter. Entgegen den Erwartungen hat die Landesregierung heute nicht entschieden, wie es mit dem Verbot von Zweitwohnungen weitergehen soll und von wann an so ein Verbot soll gelten. Christian Strübin.
Der Bundesrat hat nur diskutiert, allerdings kontrovers hat der Bundesratssprecher den Nachmittag bekannt gegeben. Kontrovers darum, weil sich die Landesregierung offenbar wegen dem Termin nicht einigen konnte. Soll die Verordnung und damit das Bauverbot schon auf den 1. September von diesem Jahr in Kraft treten oder erst auf den 1. Januar 2013, so wie es im Initiativtext steht und so wie es die meisten Kantone wollen. Die zentrale Verunsicherung für alle bleibt also vorläufig bestehen. Die Verordnung wird dazu auf einmal regeln, was überhaupt eine Zweitwohnung ist und was ein kaltes Bett und wie man es mit den Wochenaufenthalter und Studenten macht, die ja auch nicht in dieser Gemeinde angemeldet sind, wo sie wohnen. Und irgendwann muss ja auch klar sein, welches Recht gilt, wenn ein Baugesuch noch wegen Einsprachen verzögert wird. Das entscheidet dann, von wann an eine Baubewilligung auch nichtig ist. Fast sicher ist, dass das Bundesgericht hier noch ein Machtwort reden muss. Und das kann früher geltendes Recht durchaus kippen, wenn gewichtige öffentliche Anliegen dagegen sprechen. Es wäre zwar möglich, dass der Bundesrat die Verordnung doch noch auf den 1. September 2012 in Kraft setzt. Die übernächste Bundesratssitzung ist am 29. August und das wäre doch sehr eng. So oder so haben Bauabteilungen in Tourismusgemeinden zurzeit alle Hände voll zu tun mit Baugesuch. Sahne zum Beispiel hat vor ein paar Tagen Bauherren ermahnt, sie sollen doch auf alle Fälle vollständige Gesuche einreichen, sonst längst auf alle Fälle nicht. Die Gemeinde Sahne zum Beispiel hat im ersten Quartal fast 150 Baugesuche bekommen, statt etwa 17 wie üblich. Zu Nanda im Wallis hat sich der Ansturm von Baudossiers im ersten Quartal verdreifacht und im zweiten sei es mit 141 Gesuchen fast 5-mal mehr gewesen wieder in normalen Zeiten. Die Initianten haben die Flut von Baugesuchen einmal bereits mit einer Flut von Einsprachen eingedeckt.
Die Stadtbauten Bern lassen weitere Aufträge und Schulungsmandate von einer externen Stelle untersuchen. Es geht dabei um die Vergabe von einem Reinigungsauftrag und um ein Schulungsmandat für Hauswerte, steht in der Mitteilung. Schon Anfang Juli hat die Stadtbauten Bern gesagt, sie lassen die Vergabe von einem Überwachungsauftrag und eine Stellenbesetzung untersuchen. Die Stadtbauten wollen auch intern alle Aufträge von den letzten 4 Jahren unter die Lupe nehmen. Ende September sollen die Resultate von allen Untersuchungen vorliegen. Das Ausgangsgebiet rund um die Arbergergasse zu Bern ist sicherer geworden. Nach einem Jahr mit dem neuen Sicherheitskonzept ziehen alle Beteiligten eine positive Bilanz. Es gebe deutlich weniger Aggressionen und Gewalt, steht in der gemeinsamen Mitteilung. Vor einem Jahr haben 16 Clubs und Restaurants, die Polizei und Stadt Bern das neue Sicherheitskonzept beschlossen. Seitdem müssen zum Beispiel die Betreiber einen Abendverantwortlichen bestimmen, der nachher mit den Behörden im Kontakt steht. Und die Ausbildung der Sicherheitsleute ist verbessert worden.
Das Wetter wird kurz straub hin und die Nacht gibt es Gewitter, die heftig sein können. Morgen Vormittag regnet es dann noch etwas aus, nachher kommt wieder die Sonne und es wird 25 bis 28 Grad. Bevor wir uns den kleinen Schmetterling namens Buchsbaumzünsler von Aachen anschauen, geht es um die Entsorgung von radioaktiven Abfällen aus den Schweizer AKW. Bei der Suche nach dem Wo, nach Standorten für die Lagerung, ist unsere Region nicht im Rennen. Aber über das Wie man radioaktive Abfälle sicher lagern kann, da wird in unserer Region geforscht, an Grimsel. Es ist eine Forschung für die Zukunft, 450 Meter tief im Granit. Dort ist kürzlich gerade ein neuer mehrjähriger Versuch gestartet worden. Der Christian Lichti nimmt uns jetzt mit tief rein ins Grimsel-Massiv.
Die Reise in Zukunft fährt auf 1730 Meter über Meer an Grimsel an. Der Leiter des Nagra-Fels-Labors, Ringo Blechschmidt, lädt mich oberhalb von der Handdecke mit dem Nagra-Böss auf. Vor uns geht ein riesiges Tor auf und mir nimmt Wunder, wo die Reise in Untergrund hergeht.
Also wir fahren jetzt in den KWO-Hauptzugangsstollen ein. Also wir nutzen ja die Infrastruktur der Kraftwerke Oberhasli und fahren circa 1 Kilometer jetzt in das Massiv ein und erreichen dann den Zugang zum Felslabor Grimsel.
Wo befindet sich jetzt das Felslabor? Wo sind wir jetzt hier genau in dem Stollen, wo wir hinterher fahren?
Wir befinden uns geologisch im Aare-Massiv. Das ist eine kristalline Gesteinsformation, welche aus Granit und Granodiorit besteht.
Währenddem, dass wir jetzt hier hinterher fahren und währenddem, dass wir jetzt hier reden, sehe ich euch nicht. Es ist sehr dunkel, es hat nur ein paar Meter eine Lampe, die den Weg beleuchtet. Hier.
Ja, also wir haben natürlich hier nur die normale Stollenbeleuchtung und wie schon erwähnt, das ist der Zugangsstollen, der für normale Arbeitende nicht genutzt wird. Der wird nur genutzt, um zum einen die Anlagen der KWO zu erreichen und eben unser Felslabor.
Zuerst geht es am Empfang vorbei, ein hell beleuchteter Gang hinterher. Ein Stock höher sind Sitzungs- und Schulungsräume. Eine voll ausgestattete Infrastruktur, tief im Granit. Die Büro interessieren uns nicht. Es geht den Steg nachher ins Stollensystem.
Ja, also wir sind jetzt hier im eigentlichen Versuchsstollen. Wir haben hier eine Nord-Süd-Ausrichtung. Der Stollendurchmesser ist 3,50 Meter und das ist auch der Durchmesser, der für die meisten Stollen hier auch genutzt worden ist. Es gibt auch jüngere Stollen, die wir mit einem kleineren Durchmesser aufgefahren haben, aber die sehen wir dann vielleicht noch später. Wir laufen jetzt Richtung Norden, um einen ersten Eindruck von den Versuchen, die hier laufen, zu erhalten.
Aber normalerweise würde man wahrscheinlich nicht laufen, hier ist der Velo und Trottinett, also ihr seid in diesen Stollen mit dem Velo und mit dem Trottinett unterwegs?
Ja, vor allem die Kollegen, die hier sehr mobil sein müssen, die dürfen natürlich auch das Velo nehmen oder das Trottinett, ja.
Geht einfach schneller?
Das geht schneller und wir merken das dann, also es braucht schon ein bisschen Zeit. Es gibt Bereiche dazwischen, die relativ langweilig wirken, ja, bis man von einem Versuchsstand zum nächsten gelangt. Und deshalb ist es für die Leute, die hier täglich schaffen, ja, schon auch ab und zu eine Erleichterung, wenn sie diese langen Distanzen ein bisschen schneller zurücklegen können.
Aber wir laufen nicht.
Wir laufen jetzt.
Laufen kann man im Felslabor genug. Stollensystem ist gute Kilometer lang. Walpot zweigt einen neuen Stollen, links oder rechts ab. Ein System zum Verlaufen. Unterwegs wollte ich von Mingo Blechschmidt wissen, wieso dass man das Felslabor ausgerechnet im Grimsel-Massiv gebaut hat.
Ja, also zu der Zeit, als das Felslabor Grimsel gebaut worden ist, hat sich die NAGRA insbesondere auf kristallines Gestein als potenzielles Wertsgestein für ein zukünftiges geologisches Tiefenlager konzentriert. Es war auch wichtig, einen Standort zu haben, wo Forschungsarbeiten für Fragestellungen im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle zu entwickeln. Das Felslabor Grimsel ist eine reine Forschungsstätte und war nie als eigentlicher Einlagerungs- oder Endlagerstandort in der Zukunft gedacht.
Geforscht wird seit ein paar Wochen an einem neuen mehrjährigen Versuch. Und dort will der Leiter vom Felslabor Grimsel mit mir her. Nach einer Kreuzung ist der Tunnel plötzlich fertig. Wir stehen vor einer betonierten Wand. Oben, unter der Wand, schauen die Kabel raus, die mit anderen Kabel zu einer dicken Wurst zusammengebunden sind. Überall sind Leitungen und Rohr verlegt. Rechts im Stollen steht Computer an Computer.
Wir sind hier am Ende von einem unserer Versuchsstollen und hier am Ende befindet sich das sogenannte Gastexperiment. Wir schauen hier auf eine Betonwand mit einem Durchmesser von 3,5 Meter. Hinter dieser Betonwand befindet sich das eigentliche Experiment. Hinter dieser Betonwand ist eine plus minus 1 Meter dicke Kies-Sektion. Dahinter befinden sich mehrere Meter Sand-Bentonit-Material. Also man nutzt hier eine Mischung aus Sand-Bentonit, um die Eigenschaften dieser Barriere entsprechend zu beeinflussen, sodass auf der einen Seite die hydraulische Abdichtung gewährleistet ist, aber auf der anderen Seite ausreichend Permeabilität für den Gastransport zur Verfügung steht.
Wasser kann also nicht raus. Gas schon. Bentonit ist ein Ton, der aussieht wie grobkörniger Beton. Bentonit erinnert an Katzenstreu, das sich mit Wasser vollsaugt und die schlechten Gerüche einschließt. Und das ist gar kein so schlechter Vergleich. Die Häufchen von der Katze wären in unserem Fall die Brennstäbe der Atomkraftwerke, die in ein paar Jahrzehnten ins Endlager kommen, hinter einer dichten Betonwand. Die Brennstäbe sind in einen runden, dicken Stahlbehälter eingeschlossen. Der Stahlbehälter verbessert zwar den Schutz von der Strahlung, schafft aber neue Probleme. Der Stahl fährt mit den Jahren an zu rosten. Bei dieser chemischen Reaktion entsteht Gas, das irgendwie raus müssen. Sonst entsteht ein zu hoher Druck und das wäre nicht gut, sagt Ingo Blechschmidt.
Wir wollen natürlich vermeiden, dass sich eben hinter oder auch in dieser Barriere kritische Drücke aufbauen, die letztendlich noch oder während einer Entlastung dazu führen, dass bevorzugte Fließwege zum Beispiel auch fürs Grundwasser entstehen.
Also wenn ihr von Entlastung redet von diesen Drücken, dann würde das heissen, das würde den Raum versprengen, wo die radioaktiven Abfälle drin sind und es gäbe dann Rissen eigentlich in die Mantelschichten, in die Schutzschichten, die ihr drum umgelegt habt.
Genau.
Ingo Blechschmidt, ihr habt hier ein paar Jahre zur Verfügung, um die Tests durchzuführen. Radioaktive Stoffe, die strahlen aber viel länger. Bei schwach radioaktiven Stoffen 10'000 vor Jahren, bei hochradioaktiven Stoffen ein paar 100'000 Jahre. Wie findet ihr denn heraus, dass das, was ihr hier testet, so viel lang hat?
Wir führen Langzeitexperimente durch im Vergleich zu den langen Zeiträumen, die wir abdecken müssen. Also 100'000 Jahre, 200'000, 300'000 Jahre bis zu 1 Million Jahre erscheint das als relativ wenig. Aber wir bedienen uns natürlich der voraussagenden Modellierung. Also wir nutzen die Daten aus unseren Langzeitexperimenten, um entsprechende Vorhersagen zu machen über Modellrechnung. Wir Geologen, wir verstehen die Prozesse der Vergangenheit und nutzen natürlich dieses Verständnis aus, um Prozesse in Zukunft zu erklären und vorherzusagen. Wir gehen nicht davon aus, dass sich Naturgesetze in Zukunft ändern.
Wir verlassen die Sackgasse im Stollensystem vom Felslabor Grimsel. Auf dem gleichen Weg, wie wir sie kommen, gehen wir auch wieder zurück. Raus aus dem Grimselgranit, raus ans Tageslicht. Auf dem Rückweg wäre ich froh, ich habe beim Eingang ein Velo genommen.
Der Versuch im Felslabor an Grimsel wird vor Nagra zahlt, vor der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfällen. Und die wiederum ist von den Stromkonzernen finanziert. Wie unabhängig ist die Forschung? Der Christian Licht hat mit dem Markus Fritschi von Nagra darüber geredet.
Markus Fritschi, das ist Geschäftsleitungsmitglied von der Nagra. Nagra wird finanziert von den Betreibern der Kernenergieanlagen, also von den Atomkraftwerken. Ihr finanziert hier die Studie, um herauszufinden, wie man den Atommüll irgendwann sicher einlagern will. Wie zuverlässig sind die Studien, wenn die sie finanzieren, auch gerade durchführen?
Die naturwissenschaftlichen Studien, die Arbeiten, werden ja nicht eigentlich direkt von der Nagra durchgeführt, sondern durch viele Auftragnehmer, durch Hochschulen, Universitäten etc. Wir sind nicht allein da, wir haben Partnerorganisationen, die sich beteiligen. Alle Resultate werden veröffentlicht, publiziert, der internationalen Fachwelt zur Verfügung gestellt und breit an internationalen Kongress diskutiert. Damit erreichen wir natürlich eine sehr hohe Zuverlässigkeit von diesen Resultaten und von diesen Studien, die wir durchführen.
Wie garantiert ihr denn die Unabhängigkeit von eurem Forschungslabor?
Die Unabhängigkeit ist die Unabhängigkeit von jedem Wissenschaftler, der saubere, seriöse Arbeit machen will. Es wird keiner von diesen Beteiligten versuchen, irgendwelche Resultate zu manipulieren, weil man die Resultate veröffentlicht, weil man das der breiten Diskussion international und wissenschaftlich zur Verfügung stellt. Und keiner von unseren Wissenschaftlern möchte seinen Ruf verlieren, das kann ich Ihnen garantieren.
Markus Fritschi, die Ergebnisse, die ihr hier jetzt in diesem Forschungsstollen rausholt, was bringen die euch für später?
Die Ergebnisse dienen jetzt vor allem dazu, nachdem man grundsätzlich nachgewiesen hat, wie sichere Tiefenlager gebaut werden können, die Systeme weiter zu optimieren, die später dann auch auf lokale Standortbedingungen anzupassen, immer unter dem Hinblick, dass man die Sicherheit in einem laufenden Prozess nach Stand von der Wissenschaft und Technik optimieren will.
Also das heisst, das, was wir jetzt hier forschen, das brauchen wir irgendwann in einem Endlager in der Schweiz?
Man erforscht da verschiedene Komponenten, verschiedene Systeme, die man später einmal wird einsetzen. Vielleicht wird man nicht jedes System, jede Komponente einsetzen. Man hat da einen laufenden Fortschritt von Wissenschaft und Technik. Und wenn man dann das einmal realisiert, möchte man wirklich den aktuellen Stand auch kennen und entsprechend so die Tiefenlager ausrüsten.
Wie sieht die Finanzierung aus jetzt hier vom Felslabor an der Grimsel? Wie viel zahlt da die Nagra, wie viel kommt von anderen Partnern?
Wir haben eine Kostenbeteiligung da am Grimsel momentan von rund 20%. 80% sind andere internationale Partner. Man sieht, das ist sehr breit international abgestützt. Das ist natürlich gleichzeitig auch ein Kompliment an das Felslabor, an die wissenschaftliche Arbeit, an die Qualität, die da eben geleistet wird.
Der Markus Fritschi von Nagra, der verantwortlich ist für die Entsorgung von radioaktiven Abfällen in der Schweiz. Wir sind beim Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Der Buchsbaumzünsler ist jetzt auch in der Stadt Biel aufgetaucht. Vor ein paar Wochen haben wir die Meldung aus Bern bekommen. Der Buchsbaumzünsler ist ein kleiner Schmetterling, der grosse Probleme macht. Auf Friedhöfen, auf dem Land aussen und auch in privaten Gärten. Ich habe mit dem Leiter der Bieler Stadtgärtnerei darüber geredet, Markus Brentano. Zuerst die Frage, wie der Buchsbaumzünsler aussieht.
Das ist eigentlich ein Nachtfalter. Er fliegt effektiv nur zur Nacht und ist weiss, argenté, also glänzend, und hat braune, beige Ränder an den Flügeln.
Also man sieht ihn eigentlich nicht, weil er in der Nacht unterwegs ist?
Richtig, er fliegt effektiv nur zur Nacht.
Sieht man dort Raupen irgendwo?
Die Raupen, wenn man gute Augen hat, ist die, sieht man die. Die ist eigentlich eingerollt in den Blättern vom Buchs und in einem Gespenst. Also man muss den Baum, also den Buchsbaum, gut anschauen, dass er ersichtlich ist.
Die Buchsbäume, das sind die Studen, die man noch braucht, so als Trennelement zwischen den Gärten, wo es noch recht viel gibt.
Also es ist effektiv ein immer grüner Strauch. Man braucht ihn als Einfassung. Man sieht ihn viel in klassischen Gärten, historischen Gärten. Man sieht ihn aber auch als Wildgehölz. Es ist eine einheimische Pflanze, die auch in der Natur, besonders am Jurasudfuss und hier im Seeland, ersichtlich ist. Man sieht ihn aber effektiv auch viel in den Gärten. Das ist die Pflanze, die man oft auch sieht, streng geschnitten, in Kugeln oder Kubus oder diverse Formen. Das ist sehr schnittverträglich.
Und wie merkt man jetzt, wie so eine Buchspflanze befallen ist von diesem Buchsbaumzünsler?
Man sieht es in dem Sinn, dass einfach Blätter nicht mehr da sind. Die werden vollkommen gefressen durch die Raupen. Und es ist auch erkennbar beim Lysexcrement, wo auf den Boden fliegen.
Also die Blätter sind komplett werden gefressen, geht die
ja,
Pflanze?
Ja, die verschwinden total. Oder?
Stirbt die Pflanze?
Also wenn natürlich ein starker Befall ist, dann kann so eine Pflanze in 3-4 Tagen total absterben.
Was muss man machen, wenn man merkt, oder ja, wenn man feststellt, die Pflanze hat keine Blätter mehr, da war auch die Raupe am Werk.
Bei einem leichten Befall würde ich zuerst einmal die Raupe von Hand nehmen und in Verbrennungsanlage tun, das heisst in Küdersack. Also nie, Kompost, nie auf den Kompost oder in Grünabfall, aber effektiv in Küdersack, dass in die Verbrennungsanlage kommt.
Und wenn das nicht klappt, wenn man nicht alle verwutscht oder einfach auch die Pflanze schon keine Blätter mehr hat, muss man den Baum, den Busch umtun?
Also wenn er total verfressen ist, ist effektiv ist das noch die einzige Lösung. Was man aber auch machen kann, es gibt Bekämpfungsmittel, biologische Bekämpfungsmittel, die man könnte anwenden.
Also ihr seht die Chance, dass man quasi gewinnen kann gegen das Tier, das ja aus Asien in die Schweiz gekommen ist.
Richtig.
Das gibt die Möglichkeit, dass man das noch in Kontrolle bekommt.
Wenn man die Pflanze gut beobachtet, ist die Chance da. Im öffentlichen Bereich wird es uns aber kaum möglich sein, alle Pflanzen können zu bekämpfen.
Und wie gross ist das Risiko, dass der Falter dann weiterfliegt und sich immer mehr verbreitet?
Das kann man kaum verhindern.
Also es gibt ein Risiko, dass der einfach am Schluss alle Buchspflanzen im Prinzip frisst?
Das Risiko ist da, effektiv, ja.
Das klingt dramatisch.
Es ist dramatisch in dem Sinn, dass die Pflanze sehr oft gepflanzt wird und sehr geschätzt ist und sie natürlich auch in der Natur vorkommt, wo man sie natürlich im äußeren Bereich nicht bekämpfen kann. Inwiefern, dass die Pflanze nach einem Gesamtfraß von seinen Blättern wieder austreibt, das bleibt von mir aus offen.
Im Vergleich mit anderen so Schädlingen, die aus anderen Ländern gekommen sind, wie gefährlich ist der Buchsbaumzünsler?
Also für die Leute selber, hygienisch gesehen, ist er nicht gefährlich, oder? Momentan, was ich gehört habe, ist er nur auf dieser Pflanzenart. Also wir haben andere Schädlinge und Krankheiten. Und auch die können wir nicht immer vollständig bekämpfen. Irgendwie tut es sich dann wieder beruhigen. Das sind so Wallen, die kommen und wieder gehen. Und ich glaube, mit dem muss man als Naturmensch können leben und akzeptieren und dementsprechend reagieren, eventuell auch mit Ersatzpflanzen können zu schaffen. Oder? Also, man wird nicht immer alles so 100% können bekämpfen und beherrschen, wie sich der Mensch oft gewöhnt ist.
Der Markus Brentano von Bieler Stadtgärtnerin. Die wichtigsten Nachrichten aus der Region hat Christine Widmer.
Der Bundesrat hat heute nicht entschieden, wie es mit dem Verbot von Zweitwohnungen weitergehen soll und auch nicht, von wann an das Verbot gelten soll. Vor allem wegen dem Termin kann sich der Bundesrat offenbar nicht einigen. Entweder soll das Bauverbot auf Anfang September in Kraft treten oder auf Anfang 2013. Die Stadtbauten Bern lassen einen weiteren Auftrag und ein Schulungsmandat von einer externen Stelle untersuchen. Schon Anfang Juli hat die Stadtbauten gesagt, es gebe viel zu Vorwürfe und darum werde ein Auftrag und eine Stellenbesetzung untersucht. Die Resultate dieser Untersuchungen sollen Ende September vorliegen. Das Sicherheitskonzept in der Oberen Altstadt zu Bern verhebt. Alle Beteiligten, die Polizei, Stadtbehörden und Betreiber von Clubs und Restaurants ziehen nach einem Jahr eine positive Bilanz. Im Ausgegengebiet rund um die Arbergergasse sei es deutlich ruhiger geworden. Neu müssen die Betreiber der Restaurants und Clubs einen Abendverantwortlichen bestimmen, der mit den Behörden in Kontakt steht. Und das Sicherheitspersonal wird besser geschult.
Heute am späteren Nachmittag war die Aare zu Bern mehr als 21 Grad warm gewesen. Die Nacht dürfte sie abkühlen.
Am Abend gibt es schon die ersten Hitzegewitter. An den meisten Orten kommt es dann aber erst in der Nacht auf den Donnerstag gewittern. Die Gewitter können ziemlich heftig sein, das heisst, es kann Sturmböen, Hagel und auch viel Regen innerhalb von kürzester Zeit geben. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf rund 15 bis 18 Grad, dazu bläset ein ruppiger Westwind. Am Donnerstag am Morgen regnet es das erste Mal noch, dann lockern die Wolken aber auf und am Nachmittag ist es schon wieder ziemlich sonnig. Nur vom Emmital bis ins Haslital regnet es noch etwas länger. Temperaturen muss Leukerbad bei rund 21 Grad, Gstaad bei 20, Fribourg 24, Bern 25 und Zbrieg bei 28 Grad. Am Freitag ist es überall wieder sonnig und es wird heiss mit 29 bis 32 Grad.
Das ist Christine Jutz von SF Meteo im Regionaljournal Bern Fribourg-Wallis. Die Sendung hat Jörg André zusammengestellt. Ich bin Elisa Henni.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.